Ich fühle ein Wesen mit großer Verzweiflung und Einsamkeit. Mein Herz schlägt und Emotionen steigen auf. Ich bin auf dem richtigen Weg. Der Ruf, den ich schon die ganze Zeit höre, kommt vielleicht von dort, von ihm. Ich bin nicht allein auf diesem Weg, das weiß ich. Meine Seele, mein höheres Selbst, die Göttin, spirituelle Freunde sowie einige meiner Kristalle begleiten mich. Trotzdem fühle ich Angst. Angst davor, verschlungen zu werden, hineingezogen in die Irre. Ich möchte auch nicht der Wahnsinnige sein, der unbedingt das Negative verwandelt. Weder ein Märtyrer noch ein Held. Nein. Es ist einfach ein Ruf von einem alten Bekannten. Vielleicht ein Freund, vielleicht auch nichts von beidem. Es ist ein Ruf und es fühlt sich richtig an. Es ist ein Faden, eine Spurrinne und mein Bewusstsein fließt darin entlang, durch Zeiten und Räume. Die Spur endet auf einer Insel. Die Luft ist grau und rot gefärbt. Ich kann kaum etwas sehen. Der Boden ähnelt Fleischfetzen und blutigen Hügeln. Es ist schrecklich hier, kalt und heiß zugleich. Die Bäume sind kahl und stehen abgebrochen schräg. Hier ist nichts Schönes zu finden. Es ist abstoßend und furchterregend. Ich sehe ein Schiff aus Eisen. Ich bekomme eine Gänsehaut. Es steht nicht im Wasser, sondern draußen inmitten der blutigen Erde. Seine Wände sind vollkommen rostig mit grünen, oxidierten Formen. Es stinkt widerlich. Jetzt erst merke ich, dass ich auf Köpfen laufe. Ich denke, dass ich jetzt nicht umkehren kann. Wohin? Ich denke an die Göttin und an meine Seele. Das gibt mir Kraft, weiterzugehen. Also gehe ich so entschlossen, wie ich nur kann, weiter. Ich laufe um das Schiff herum. Die Sonne steht scheinbar regungslos am Horizont. Geht sie auf oder geht sie unter? Ich kann es nicht herausfinden. An diesem Ort scheint die Zeit und alles, was ist, stehen geblieben zu sein. Ich fühle eine entsetzliche Schwere und eine große Verzweiflung an diesem Ort. Dort drüben stehen Tische und Stühle. Sie liegen herum. Es sieht nach einem schlimmen Saufgelage aus. Flaschen, zerbrochenes Glas, Essensreste, Blut. Alles ist von den Winden der Zeit übersät. Es ist seltsamerweise irgendwo in seinem Verrottungsstatus stehen geblieben. Es kann nicht vergehen. Es kann nicht sterben. Wie schlimm, denke ich, das ist die Hölle. Ich empfinde Mitgefühl mit diesem Ort. Ich fühle Schmerz, von allem getrennt zu sein. Dort, ich sehe Scherben von einem zerbrochenen Spiegel. Sie blinken mich in dem fahlen Licht an. Ich gehe hin und hocke mich nieder und hebe eine Scheibe an und schaue hinein. Plötzlich fährt mir ein Schauer durch den ganzen Körper. Mich schaut ein monsterhaftes Wesen im Spiegel an. Ich erschrecke total. Das kann nicht wahr sein. Ich muss meinen Blick abwenden. So schrecklich fühlt es sich an. Ich fühle Angst. Bin ich das? Was sehe ich da? Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Ich muss da nochmal hineinschauen. Ich kann mich davon nicht abwenden, jetzt wo ich hier bin. Oh nein, es ist so schlimm, so angstauslösend, so abstoßend, diese wabernde, grauschwarze Masse. Ich fühle mich wie versteinert. Ich kann die Scherbe weder weglegen noch weiter hineinschauen. Was soll ich nur tun? Das Gesicht im Spiegel, wenn man es überhaupt so nennen kann, tropft wie Kerzenwachs. Da sind eitrige Öffnungen, oder sollten das die Augen sein? Es macht mir Angst. Aber ich fühle auch den Schmerz von dem Wesen. Mir wird klar, dass es weint. In dem Moment, wo ich das bemerke, schreckt es zurück und schaut mich böse an. Ich fühle seine Wut. Meine Angst wird weniger, denn ich fühle mein Herz. Ich erinnere mich und ich hülle das Wesen in weißes Licht. Ich spüre seinen Widerstand, aber auch seine Sehnsucht nach Erlösung. Ich halte die Energie. Es vergeht eine lange Zeit. Es könnten viele Stunden gewesen sein. Plötzlich spüre ich eine Veränderung. Ich fühle oder höre ein Seufzen. Ich fühle Bedauern. Aber sofort kommt wieder die Wut darüber. Ich halte meinen Blick und lasse rosanes Licht hinzukommen. Ich fühle, dass ihm die Wärme gut tut, spüre aber auch Ablehnung. Plötzlich geschieht etwas. Es fühlt sich so an, als würde ein Damm brechen. Ich höre die Worte: Du musst gehen, sonst wirst du Ärger mit meinem Meister bekommen und ich auch. Ich spürte seine Angst. Nein, dachte ich. Ich kann und werde dich hier nicht alleine zurücklassen. Ich rufe die Göttin um Hilfe. Ich kann und muss das nicht alleine tun. Ich rufe ein Wesen aus Licht, Shira. 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 Komm und hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Es vergeht ein langer Moment, in dem nichts passiert. Das Wesen im Spiegel tropft weiter und weiter. Plötzlich kann ich in seinen verklebten Augen einen Lichtpunkt sehen. Ich höre einen Namen. Antarion. Antarion. Ich sehe Pferde und eine goldene Stadt. Alles brennt, Schreie dringen aus den Flammen hervor. Es ist äußerst schwer, diesen Moment auszuhalten, da ist so eine starke Wut. Seine Augen öffnen sich mehr. Ich fühle jetzt noch mehr seine Traurigkeit. Mein Herz ist ganz heiß und fühlt sich groß, aber auch schwer an. Als würde es gleich explodieren. Ich atme durch und spreche langsam seinen Namen aus. Antarion. Ich fühle dem Klang nach und erinnere mich an ein Leben, ein großartiges Leben. Mein Name dort ist Arion. Ich bin ein Kämpfer der Göttin. Doch etwas ist schiefgelaufen. Ich sehe es in den Augen im Spiegel. Ich fühle wieder ein Seufzen und ich sehe eine Träne aus seinen geschwollenen Augen fließen. Ich fühle, wie die Wärme etwas tiefer in ihn eindringt. Ich umhülle ihn weiterhin mit dem Licht und füge violettes Licht hinzu. Seine Unsicherheit ist spürbar. Er hat vor irgendetwas sehr große Angst. Magst du es mir erzählen? Er zögert. Ich fühle sein Hin- und Hergerissensein. Ich bin geduldig und dränge ihn nicht. Nach einer langen Zeit, öffnet sich sein Mund. Er hat offensichtlich große Schmerzen dabei. Ich wollte es nicht, sagte er, aber es ist passiert. Sie haben mich verraten. Dabei fühlte ich seine Verzweiflung und seine Verletzung. Was ist passiert? Er ließ sich Zeit. Er fühlte, dass er alles in sich vergraben hatte, weit weg unter die Oberfläche. Er schaut mich traurig an. Sie haben mich verraten. Dabei floss ihm wieder eine Träne aus dem linken Auge. Ich merkte, wie gut ihm die Tränen taten. Auch seine Form änderte sich zu einer weniger huckligen Oberfläche. Ich liebte eine Frau. Sie war von weit her. Sie war eine Koya. Ihr Vater hatte sie aber schon einem anderen versprochen. Ich war ein Krieger. Ich kämpfte für die Göttin und alles, was sie verkörperte. Die Koyas sind ein anderer kriegerischer Stamm. Sie kämpfen für ihre Gier. Sie sind ganz und gar auf Besitz aus. Sie haben starke Waffen, schlimme Waffen. Mein Volk liebte und verehrte das Gold, aber nicht um es zu besitzen. Es war das Gold des Wandels zwischen den Formen und dem Seienden. Gold ist unser Körper. Wir brauchen es, um zwischen den Welten hin und her gehen zu können. Es ist unsere Weisheit. Wir fühlen den Segen der Göttin im Gold. Auch ist es Teil unserer Heimat der Plejaden. Sein Gesicht veränderte sich mehr und mehr. Ich konnte Haut unter all den schleimigen Narben sehen. Wir bewegten uns in die vielen Ebenen und verkehrten auf vielen Planeten. Wir erfüllten die Wege mit Gold, was die Verbindung hielt. Die Koyas sind von einer räuberischen Natur. Sie kennen zwar die Göttin, aber sie haben sich von ihr abgewendet. Sie sind äußerst arrogant. Ihr oberster Herrscher hat eine Tochter. Sie ist wunderschön. Ich traf sie auf einer meiner Reisen auf dem Planeten des Wassers. Sie war dorthin vor ihrem Vater geflüchtet. Als ich sie da sah, konnte ich meine Augen nicht von ihr lassen. Sie war ganz anders als der Rest von ihnen. Später erfuhr ich auch, warum. Ihr Vater vergriff sich an einer Sklavin, die er von einem seiner Beutezüge mitbrachte. Sie musste ihm dienen. Und so entstand Ibaisha. Ihr Vater ließ sie nach ihrer Geburt am Leben. Er war berechnend, denn es gab nur wenige weibliche Kinder. Er erhoffte sich dadurch noch bessere Handelsbeziehungen. So stand sie da, Ihre Augen waren traurig und mit Unsicherheit erfüllt. Doch gleichzeitig strahlte sie eine Kraft aus, die ich bisher nur selten sah. In ihren Adern fließt das Blut, das seiner, einem Volk der Feen. Ihr Körper hatte trotz der Mischungen mit dem Koya-Blut dieses Leuchten. Es war vielfarbig. Ihre Haut wirkte transparent und leicht. Wir lernten uns kennen und trafen uns immer öfter. Eines Tages geschah das Undenkbare. Ihr Vater, der schon eine Zeit lang nach ihr suchte, konnte ihre Witterung aufnehmen, denn sie war auch eine Koya. Er nahm sie gefangen. Er war sehr wütend, denn ohne sie würden seine Pläne nicht aufgehen. Daraufhin schloss er sie ein. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich fühlte, dass wir füreinander bestimmt sind. Wir liebten uns. Ich beriet mich mit den Ältesten von meinem Volk. Sie rieten mir aber davon ab, zu ihrem Vater zu gehen. Es war viel zu gefährlich. Ich würde damit auch das Leben von unserem Volk, deren Geheimnisse und Magie aufs Spiel setzen. Auch von einem kriegerischen Akt rieten sie mir ab. Wir wären ihnen unterlegen. Es würden dabei viele sterben. Ich konnte es nicht glauben. Ich fühlte Wut. Es musste einen Weg geben, Ibaisha zu befreien. Ich suchte an mehreren Orten im Universum nach Hilfe. Dabei fühlte ich mich mehr und mehr einsam. Ich war rastlos. Es musste einen Weg geben. Eines Tages klopfte es an meiner Tür. Das geschah sehr selten, denn wir brauchten bei uns nicht anzuklopfen. Wenn wir uns gegenseitig aufsuchten, wussten wir das bereits vorher. Wir stehen alle in telepathischem Kontakt. Ich öffnete verwundert die Tür. Es stand ein kleiner Mann vor mir. Er hatte einen seltsamen Anzug an. Er stellt sich mir als Heiner Roche vor und sagte, dass er von meinem Wunsch gehört habe und er für mich eine Lösung habe. Mir war inzwischen vieles recht, also bat ich ihn herein. Er hinkte und hatte einen Buckel. Seine Ausstrahlung war seltsam. Er wirkte nicht menschlich, als würde kein Blut in seinen Adern fließen. Dennoch hieß ich ihn willkommen. Ich wollte nichts mehr, als mit Ibaisha zusammen zu sein. Er schaute mich an. Seine kühlen Augen zwinkerten seltsam und er sprach: Ich könnte dir einen Deal vorschlagen. Das Wort Deal klang schon sehr seltsam für mich. Ich könnte dir helfen, dich zu verwandeln. Du würdest einen Augenblick lang wie ein Koya aussehen. Somit könntest du dich unerkannt unter sie mischen und deine Ibaisha befreien. Niemand würde dich bemerken. Ich fand die Idee gut. Was würde das für mich bedeuten? Was willst du dafür von mir? Heiner Roche hob seine Augenbrauen und setzte seine Hände in seine Hüften. Nun, du gibst mir Zugang zur Quelle eures Goldes. Was? Niemals! Ich fühlte sofort Wut in mir aufsteigen. Wie kann er daran überhaupt denken? Wir sind die Hüter. Noch niemals haben wir das Gold und unsere Magie in andere Hände gegeben. Zu meiner Wut mischte sich auch die Verzweiflung. War es doch meine letzte Chance. Ich setzte mich und schaute aus dem Fenster. Es schien ausweglos zu sein. Ich wälzte die Gedanken hin und her. Vielleicht kann ich den Deal ja so gestalten, dass er keinen Schaden anrichtet. Ich fragte Heiner Rosch, was sie mit dem Gold denn wollen. Wozu braucht ihr das? Er sprach, wir wollen es unseren Frauen und Kindern geben. Wir wollen Schmuck daraus fertigen. Wir mögen schöne Dinge. Außerdem brauchst du mir nur ein kleines bisschen geben. Ich bin ja nicht gierig. Ich muss so geblendet von meinem Wunsch nach Ibaisha gewesen sein, dass ich sein Lügen nicht erkannte. Ich willigte ein. Er hielt mir seine Hand hin. Das hatte ich schon einmal gesehen. Es soll wohl bedeuten, dass ich meine Hand auch hinhalte. Also streckte ich ebenso meine Hand aus. Er griff nach ihr und drückte sie fest mit seiner kalten, harten Hand. Ein abstoßendes Gefühl überkam mich. Deal, sagte er und drückte dabei noch fester meine Hand. Deal, antwortete ich. Mir war nicht ganz wohl, aber die Aussicht, dass ich Ibaisha bald wiedersehen konnte, machte mich froh. Und so nahm alles seinen Lauf. Wir trafen uns am nächsten Tag wieder. Ich hatte niemandem etwas davon erzählt. Es sollte mein Geheimnis bleiben. Das war ungewöhnlich für unser Volk, denn wir logen nie. Wir achteten immer auf die Reinheit unseres Herzens. Es war völlig okay, abwegige Gedanken zu haben, aber wir sprachen uns immer aus. Niemand hätte einen dafür verurteilt oder bestraft. Wir wussten um die Abwege, folgten ihnen aber nicht. Dies war nun das erste Mal, dass ich etwas für mich zurückbehalten habe. Mir war wirklich nicht wohl dabei. Aber ich musste mit Ibaisha zusammen sein. Ich musste. Was hätte ich auch tun sollen? Ich war schon zu weit gegangen. Jetzt wollte ich auch nicht mehr aufgeben. Heiner Rosch sah heute noch seltsamer aus. Er trug einen langen schwarzen Mantel und seine schwarzen Schuhe scheinen heute noch mehr zu glänzen. Er trägt einen kleinen Koffer bei sich. Seine Stimme ist strenger als gestern. Sie hatte etwas Forderndes. Hast du alles dabei? Fragte er mich mit einem angestrengten Unterton, den er versuchte zu verstecken. Ja, habe ich. Und ich holte eine Flasche mit flüssigem Gold heraus. Das ist Mama Shala. Der Schlüssel zu unserer Essenz. Und hier die Pfeife. Mit ihr aktivierst du die Essenz. Gieße einen Tropfen von ihr auf einen Stein, dann blase in die Pfeife. Und der Tropfen verwandelt sich in festes Gold. Schnell griff er nach der Flasche und der Pfeife. Ich war noch gar nicht fertig mit meiner Anweisung. Ich kam nicht dazu, ihm zu zeigen, wie er das Gold vermehrte. Gut so, dachte ich, denn es war mir wirklich nicht wohl dabei. Er gab sich sichtlich zufrieden mit dem, was ich ihm gab. Jetzt zeige mir, wie ich mich verwandeln kann. Ich spürte eine große Ungeduld in mir. Er öffnete seinen Koffer, darin lag ein kleines Objekt, ähnlich einer Brosche, geformt wie eine flache Nuss. Das ist ein Mantra. Steck es dir an dein Hemd. In diese kleine Öffnung hier musst du etwas von den Koyas tun. ein Haar oder ein kleines Stück Haut. Dann drehst du die obere Seite, dann bist du verwandelt. Also besser gesagt, alle anderen sehen dich, als wärest du ein Koja. Heiner Rosch sagte das mit einem gewissen Stolz und er fügte hinzu, das ist unsere Täuschungsmaschine. Ich nahm das Mannra an mich. Heiner Rosch verschwand ziemlich schnell wieder. Ich hatte das Gefühl, dass er auch mir nicht alles sagte. Er war so gierig auf das Gold. So stand ich da. Ich hielt das Mannra in meinen Händen. Ich fühlte Zweifel in mir, aber nun konnte ich nicht mehr zurück. Ich fühlte einen unbekannten Schmerz in mir. Es fühlte sich an wie ein Riss. Dennoch war ich fest entschlossen und besorgte mir etwas von den Koyas. Ich wusste, wo sie überall Krieg geführt haben und hoffte darauf, einen von ihren Toten zu finden. So könnte ich ihm mein Haar entnehmen. Das war leicht, denn der Herrscher war sehr verschwenderisch mit seiner Armee. Ich fand schnell, was ich suchte. Und das Haar tat ich wie angeordnet in das Mannra. Heiner Rosch sagte noch, dass ich mich selbst weiterhin wie gewohnt sehen werde. Das Mannra blendet die anderen und zeigt mich in ihrer Form. Das war eine manipulative Methode. Von ihr hatte ich bereits gehört. Nun stecke ich selber mitten drin. Ich sagte zu mir, dass sobald ich mit Ibaisha in Sicherheit bin, ich dieses Mannra zerstören wolle. Auch nahm ich mir vor, mit den Ältesten darüber zu sprechen. Ich könnte es einfach nicht für immer für mich behalten. Ich reiste zu den Koyas. Ich fand schnell heraus, wo sich Ibaisha befand. Das Mannra funktionierte. Ich konnte unbemerkt durch die Straßen der Koyas gehen. Das war seltsam. So hatte ich die Koyas noch nie gesehen. Das Volk wirkte gar nicht so aggressiv. Auch sah ich viel Elend in den Straßen. Ich erreichte das Verlies. Mein Herz schlug immer stärker. Ich wusste, dass ich mir wirklich etwas einfallen lassen musste. Dass ich überhaupt zu Ibaisha erst einmal herankam und dann sie auch noch mitnehmen konnte. Ich dachte an das Mannra. Es könnte mir in seiner Täuschung helfen. Oh nein, jetzt lasse ich mich auch noch mehr auf den Betrug ein. Ich dachte also an den obersten Befehlshaber der Armee. Ich spürte die Verwandlung und ging zu den Wärtern. Ich muss die Frau abholen. Sie wird verlegt. Sie salutierten und gaben mir den Weg frei. In einer der hinteren Zellen saß Ibaisha. Sie sieht erschöpft aus. Ich wäre ihr am liebsten um den Hals gefallen, aber das wäre ein Fehler gewesen. Also sagte ich mit trockener Stimme zu ihr, du musst mitkommen. Du wirst verlegt. Dein Vater will es so. Ich griff sie am Arm und wir gingen an den Wärtern vorbei. Draußen war es hell. Ibaisha musste ihre Augen abdecken. Wohin gehen wir? Ich konnte ihre Frage nicht beantworten, denn so weit hatte ich noch nicht gedacht. Das wirst du schon noch erfahren, sagte ich, bestimmt aber freundlich. Sie schaute mich mit verwundertem Blick an. Ich dachte, dass es erstmal das Beste ist, vom Verlies sich zu entfernen. Dort drüben stand eine Kutsche. Mit ihr fuhren wir an den Rand der Stadt. Hier war alles anders als im Zentrum. Es wohnten kaum Leute hier. Der Kutscher schaute mich ebenfalls verwundert an. Ich legte ein grimmiges Gesicht auf und befahl ihm zurückzufahren. Gleich haben wir es geschafft, sagte ich zu mir selbst. Nun standen wir hier inmitten von alten Bäumen. Ibaisha fragte mich, was das soll. Wo sind wir? Und warum sind wir hier? Ich schaute noch einmal um mich, um sicher zu gehen, dass niemand hier ist. Zog Ibaisha zu einem Baum und gab meine Verkleidung auf. Ich drehte an dem Mantra und ich war wieder ich selbst. Antarion? Antarion? Sie konnte es kaum fassen. Wir fielen uns um den Hals. Ein tiefsitzender Schmerz löste sich in einem Seufzer, unser beider Tränen flossen vor Erlösung und Glück. Wie hast du das gemacht? Fragte sie. Ich erzählte ihr alles. Dabei ließ ich kein Detail aus. Es tat so gut, über alles zu sprechen. Ibaisha war froh, aber auch konnte sie ihre Entsetzung nicht zurückhalten. Du hast die Essenz deines Volkes weggegeben? Sie konnte es kaum glauben. Ja, das habe ich getan. Ich spürte, wie ein unterdrückter Schmerz sich in meiner Brust ausbreitete, aber ich konnte ihn nicht ausdrücken. Es war eine Wand in mir. Das hättest du niemals tun dürfen, Antarion. Du hast das Leben deines Volkes und das von vielen anderen aufs Spiel gesetzt. Plötzlich spürte ich Wut in mir aufsteigen. Ich habe es doch für sie und für uns getan. Ich fühlte mich unverstanden. Ibaisha sagte, dass ich sofort zurück zu meinem Volk muss, sonst geschehen schlimme Dinge. Sie kannte zwar Heiner Roche nicht, aber sie hatte schon einiges von dieser Rasse gehört. Sie haben ihre ganz eigenen Absichten. Sie blenden andere und manipulieren die Geschwächten. Sie sind in gewisser Weise schlimmer als das Dunkle selbst. Du musst ganz schnell zurück, Antarion. Und ich werde mit dir kommen. Wir hörten in der Ferne einen Knall, das waren sie. Ibaishas Vater hatte inzwischen mitbekommen, dass sie nicht mehr da ist und schickte sofort seine Armee los. Wir konnten nicht mehr den kurzen Weg nach Hause nehmen, wir mussten den Weg durchs Labyrinth nehmen. Schon der Gedanke daran ließ uns schaudern. Das Reich der Koyas ist mit Labyrinthen umgeben. Niemand kann einfach so rein oder heraus, so schützen sie sich. Wir liefen schnell los. Jeder Schritt fühlte sich so schwer an. Mir fehlte die Kraft. Ich fühlte mit jeder Zelle mein Vergehen. Ibaisha hat es mitbekommen und hielt kurz an. Sie hielt eine Hand in die Luft, die andere Hand legte sie auf meine untere Wirbelsäule. So gab sie mir Energie und Hoffnung. Dies ist eine Technik von ihrem Volk. Ich fühlte, wie Leben und Kraft in mir aufstieg. Bald konnten wir weiterlaufen. Die Armee saß uns im Nacken. Wir liefen so schnell, wie wir konnten. Es gab so viele Wege. Wir brauchten Tage, um durch das Labyrinth durchzukommen. Wir hatten schon lange nichts mehr gegessen oder getrunken. Ibaisha wendete ihre Magie immer wieder bei mir an. Aber auch sie wurde schwächer. Ihre Magie wirkte bei mir nicht mehr vollständig, denn die Anwendung des Manras beeinflusste mein ganzes Sein. Ich spürte, wie mich diese Energie immer mehr veränderte. Ich fühle Dinge, die ich noch nie vorher fühlte, eine Art Abwesenheit, eine Leere, die mich auffraß. Ibaisha hatte große Mühe, mich überhaupt noch zu erreichen. Ich sah sie immer mehr mit anderen Augen. Ich fühlte Gleichgültigkeit. Ihre Schönheit verschwand von meinen Augen. Wir erreichten den Ausgang. Nun konnten wir endlich nach Hause. Antarion, du musst nun doch alleine gehen. Ich muss zu meinem Volk, denn auch sie sind in Gefahr. Wenn dein Volk ernsthafte Dinge geschehen, dann sind auch wir nicht mehr sicher. Mehr als ein Okay bekam ich nicht heraus. Ibaisha nahm ihre Halskette ab, legte sie mir um und drückte mich. Das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Als ich zu Hause ankam, sah ich schon von weitem Rauchschwaden. Ich hörte Schreie. Es ist geschehen, dachte ich. Ich kam mir vor wie ein Fremder. War ich ein Fremder? Die Energie des Manras hatte fast vollständig von mir Besitz ergriffen. Ich lief so schnell ich konnte ins Heiligtum. Ich suchte die Alten, ich musste mit ihnen sprechen, doch es war zu spät. Es war zu spät. Mein Volk war ausgerottet. Es wurde durch eine Waffe, die ich noch nicht kannte, getötet. Ich stand da wie versteinert. Mein Körper fühlte sich aufgeschwemmt an. Meine Haut hatte überall Blasen. Das muss mit der Waffe zu tun haben. Ich wollte schreien, aber es ging nicht. Auch die Trauer, die ich fühlte, konnte ich nicht ausdrücken. Ich war nicht mehr derselbe. Aber auch sterben konnte ich nicht. Das muss an der Verwandlung gelegen haben. Meine Haut wurde immer eitriger. Ich war nun der einzige Überlebende. Ich ging umher. Überall lagen Leichen. Ihre Gesichter sind wie eingefroren in ihren letzten Gesichtszügen stehen geblieben. Der Anblick war grausam, soweit ich das überhaupt noch wahrnehmen konnte. Die Kälte hatte fast vollständig von mir Besitz ergriffen. Alles war zerstört. Die heiligen Hallen waren geplündert. Sie hatten alles mitgenommen. Ich sah die Alten tot. Alle waren tot und schrecklich anzusehen. Ihre aufgerissenen Münder, ihre nach Hilfe greifenden Hände. Ein furchtbarer Geruch legte sich über den Ort. Ich konnte ihm nirgends hin ausweichen, denn am meisten hat mein Körper gestunken. Ich bin nun ein lebendiger Toter. Verdammt in alle Ewigkeit. Antarions Augen wurden feucht. Ich fühlte, dass es ihm sehr leid tat. Ich fühlte seine Hilflosigkeit. Meine Tränen begannen zu fließen. Da geschah etwas Seltsames. Er erschrak. Es waren meine Tränen, die ihn zusammenzucken ließen. Es schien ihm unangenehm zu sein. Nein, tue das nicht, sagte er mit fordernd ängstlicher Stimme. Tu es nicht. Ich bin es nicht wert. ich umhüllte ihn mit Liebe und meine Tränen flossen mit Liebe. Ich konnte spüren, wie er sich wehrte. Damit habe ich nicht gerechnet. Sein Widerstand war so groß. Ich beruhigte mich wieder. Wir beide wurden still. Er war so hin und her gerissen. Er sprach im Flüsterton: Ich bin verloren. Ich bin verloren. Auch wenn ich gerne würde, kann ich hier nicht weg. Ich bin gefangen. Gefangen in einem fremden Körper. Dagegen kann ich nichts tun. Ich spürte, wie sehr er sich damit abgefunden hatte. Ein Teil von ihm war wirklich fremd. Dieser Teil machte ihn kalt. Ich möchte dir gerne helfen, flüsterte ich zurück. Darf ich dir helfen? Er zögerte mit seiner Antwort, denn er hätte ganz automatisch Nein gesagt. Wie soll das denn gehen? Flüsterte Antarion noch leiser. Ich überlegte lange, wie ich darauf antworten könnte. Ich wollte ihn nicht drängen. Ich verstand, dass das gerade eine Chance ist. Mir war klar, dass nur eine größere Kraft ihn heilen konnte. Ich dachte an Lazarus. Seine Liebe. Seine Art und Fähigkeit zu lieben und zu heilen haben mir in den letzten Jahren immer wieder geholfen. Also rief ich Lazarus und bat ihn, Antarion und mich mit seinem Licht einzuhüllen. Antarion ließ es geschehen. Ich konnte sehen, wie er es genoss. Ich nahm die Spiegelscherbe in meiner Hand und fügte sie mit den umliegenden Scherben zusammen. Vor mir baute sich das ganze Bild auf. Als ich die letzte Scheibe einfügte, geschah etwas Wundervolles. Antarion legte seine Hand an den Spiegel. Ich tat dies auch. Ich fühlte das Umhülltsein von Lazarus. Plötzlich verwandelte der Spiegel sich in ein Tor. Wir gingen beide aufeinander zu. Wir wurden eins im Licht. Ein Moment der Ewigkeit umarmte ich mich selbst und fühlte die Umarmung von Lazarus. Etwas, das ich nicht beschreiben kann, geschah. Ein Wunder. Ich atme aus. Keine Worte. Nur Glück und Befriedigung. Mein zutiefster Dank geht an Lazarus.